feiern Menschen Ostern und sind einfach dabei, das zu würdigen und das dich in Erinnerung zu rufen, was geschehen ist vor über 2000 Jahren. Was ist da passiert? Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat seinen Sohn in diese Welt hineingegeben und Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht in diesem Grab geblieben, in das man ihn gelegt hat, sondern er ist auferstanden. Und deshalb haben die Menschen damals, die Jesus nachgefolgt sind, so dieses große Ereignis immer wieder aufgenommen und sie haben gesagt, das können wir gar nicht glauben, das können wir gar nicht fassen. Und deswegen haben sie gesagt, Jesus ist auferstanden. Und dann danach haben sie etwas gesagt zur Bekräftigung. Was haben sie gesagt? Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so unfassbar und so unfassbar groß. Und ja, ich heiße dich und ich heiße Sie willkommen zu unserem Ostergottesdienst. Wir haben heute einen Gottesdienst, wo wir unsere Freunde einladen und wo wir uns einfach freuen, dass auch Menschen da sind, die vielleicht sonst nicht so regelmäßig in die Kirche gehen. Es ist ja nicht unbedingt heute so modern, in die Kirche zu gehen, weil man denkt, ja, was kann mir die Kirche schon geben? Ich komme doch mit meinem Leben klar. Es ist alles gut in meinem Leben. Und wir wollen einfach heute schauen und wollen sehen, was Gott uns zu sagen hat. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du gekommen bist in diesen Gottesdienst. Und nochmal ganz, ganz herzlich willkommen, wenn du auch zum ersten Mal hier bist. Sei mir nicht böse, dass ich dich einfach mit du anrede, sondern wir wollen eine große Familie sein, eine Familie Gottes, die erlebt, dass wir versöhnt sind, Söhne und Töchter Gottes geworden. Auch wenn du aus dem Internet zuschaust, schön, dass du bei diesem Ostergottesdienst dabei bist. Und wir wollen gemeinsam Ostern feiern. Gut, ja, sehr gut. Wir sehen ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ein Thema, das viele, viele Menschen betrifft. Ich habe mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun und nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern mit vielen Menschen, die im Berufsleben stehen, Menschen, die Nachbarn sind, Menschen, die meine Freunde sind, die meine Bekannte sind und jeder, gibt sich so mit dem Thema Schuld ab. Was bedeutet das eigentlich, Schuld zu tragen, Schuld zu haben? Wer ist eigentlich schuld? Das ist auch eine große Frage, die im Moment durch die Medien geht. Wer hat alle Schuld an diesem und an jenem? Und wir wollen uns heute einmal mit diesem Thema beschäftigen. Tja, wer ist eigentlich schuld? Sie oder er? Und das Schuld hin und her schieben ist ja eine der beliebten Dinge, die wir machen. Ich würde mal sagen, unsere Welt ist so ein Verschiebebahnhof von Schuld. Das fängt schon im Sandkasten an, dass man sagt, du bist schuld und nein, du hast das gemacht. Und das geht so hin und her. Du bist schuld. Und das zieht ja hinein bis in die Witze, die wir uns so erzählen. Da fragt ein Mann seine Frau und sagt, du, macht mich diese Hose eigentlich dick? Nein. Die Hose trifft keine Schuld. Vor Gericht wird ein Angeklagter vom Richter gefragt, bekennen Sie sich schuldig? Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss mal erst hören, was die Zeugen dazu sagen. So, Sie behaupten also, mit Ihrem Auto nicht zu schnell gefahren zu sein. Wie wollen Sie denn das beweisen? Oh, ich kann sehr wohl beweisen, dass ich die Höchstgeschwindigkeit eingehalten habe. Ich bin sogar sehr langsam gefahren, denn ich war auf dem Weg zu meiner Schwiegermutter. Aber auch mit den Zeugen ist es ja nicht so leicht vor Gericht. Die sagen auch oft nicht die Wahrheit. Sie haben ein falsches Alter angegeben, tadelt der Richter die Zeugin. Nein, Herr Richter, falsch ist es nicht, es ist nur von früher. Und so haben wir ganz, ganz viele Ausreden, immer hin und her, so uns auszureden aus der Situation, in der wir stecken. Ich habe da noch sowas gefunden im Internet, wo Versicherungen mal beschreiben, was die Kunden ihnen alles an Ausreden schreiben. Das ist so lustig, da sitzt du und lachst dich tot. Das sind alles Originalzitate. So zum Beispiel jemand, der bei Rot über die Ampel gefahren ist, schreibt an die Versicherung: An der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit. Und jemand, der einen Fußgänger überfahren hatte, sagte, oh, der Fußgänger rannte in mich und er verschwand wortlos unter meinem Auto. Und wenn das alles nicht mehr hilft und die ganzen Argumente dann nicht mehr ziehen, dann kann man ja der Versicherung auch Folgendes sagen, Ihre Argumente sind wirklich schwach. Für solche faulen Ausreden müssen Sie sich einen dümmeren suchen, aber den werden Sie kaum finden. Wir sind auf der Suche nach den Schuldigen. Und ich beobachte das auch gerade in den Medien, das ist so eine beliebte Übung. Einer muss immer gehängt werden. Einer muss für die Sache verantwortlich gemacht werden, egal was es war. Wir brauchen einen und wir geben erst Ruhe, wenn wir den Schuldigen haben. Eine ganz, ganz beliebte Person, die im Moment für vieles verantwortlich gemacht wird. Ich bin immer wieder erstaunt, was diese arme Frau alles, für was sie alles herhalten muss, ist unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird immer wieder, ihr wird immer wieder alles Mögliche untergeschoben. Und es ist so, dass wir vor nicht mal einem Jahr eine Situation hatten, wo in Ungarn ganz, ganz viele Menschen waren. Sie kampierten dort auf den Plätzen, sie waren auf der Autobahn, überall ein riesiger Treck von Menschen hat sich auf den Weg gemacht. Hier sehen wir das einfach nochmal da, diese vielen, vielen, vielen Menschen. Und unsere Bundeskanzlerin und die Bundesregierung hat einfach nur gesagt, wir wollen nicht, dass diese Menschen auf der Straße sind. Wir wollen nicht, dass diese Menschen dort verrecken und dort dem Wetter ausgesetzt sind. Wir nehmen sie einfach auf. Wir nehmen sie auf in unser Land. Und nun ist sie schuld. Sie ist total schuld an der ganzen Situation, dass so viele Menschen nach Europa kommen. Es ist allein Angela Merkel schuld. Sie ist schuld, dass da in Idomeni die Leute im Dreck sind. Sie ist schuld und deshalb wird sie als Volksverräterin dargestellt. Sie ist schuld an allem Möglichen. Es ist so einfach, die Schuld auf irgendeine Person zu schieben. Und in Wirklichkeit ist das ein Zusammenhang von ganz vielen Kausalitäten, von vielen Dingen. Viele Länder sind beteiligt, viele haben vorher geschlafen, viele haben vorher nichts getan. Und jetzt kommt die Situation massiv und dann suchen wir einen Schuldigen, weil dann bin ich ja nicht schuldig. Es können Staatslenker anderer Nationen sagen, wir haben ja alles richtig gemacht. Menschen unterhalb der Bundeskanzlerin können sagen, ja, das war sie. Sie hat ja das letztlich in den Medien gesagt, dass die Leute kommen können. Ach, da gibt es noch so viel mehr Schuldige. Im Moment machen wir die EZB verantwortlich, das ist die Zentralbank, dass wir keine Zinsen mehr kriegen. Ja, du kannst dein Geld zur Sparkasse bringen, wohin auch immer, aber du bekommst nichts mehr. Sie ist schuld. Und die AfD ist schuld, dass wir einen Rechtsruck haben in Deutschland. Das liegt nicht an den Leuten, die sie wählen. Nein, das ist die Partei schuld. Oder der Islam ist schuld, dass wir so viel Terror haben. Oder der Sepp Blatter ist schuld, dass es so viel Korruption gibt im Weltfußballverband. Und die Wirklichkeit, die Wahrheit ist, es macht sich nicht an einzelnen Personen oder einzelnen Dingen fest, sondern wir ignorieren das gnadenlos und wir sind erst glücklich, wenn zum Beispiel der Sepp Blatter gehängt ist. Und dann glauben wir, jetzt ist alles wieder gut und in Wirklichkeit geht das alte System weiter. Es läuft genauso weiter, nur mit anderen Köpfen. Und die Schuldigen sitzen überall dazwischen. Ich will nicht sagen, dass die Genannten hier nicht in irgendeiner Weise mit involviert sind. Ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen, sondern ich möchte nur sagen, es ist falsch, mit dem Finger einfach irgendwo drauf zu zeigen und zu sagen, der oder die Situation ist schuld. Wie ist es eigentlich bei mir? Meine Frau ist schuld, dass ich mich nicht frei entfalten kann. Ich habe in der Vergangenheit oft in meinem Bett gelegen und habe so nach oben geschaut und habe gesagt, ohne sie wäre manches einfacher. Sie ist schuld, so wie wir das gesehen haben in dem Clip. Sie ist schuld, um zu erkennen, dass nicht sie alleine die Schuld an Situationen trägt, sondern dass ich selber auch eine Schuld trage. Im Berufsleben habe ich oft versucht oder manches Mal versucht, Dinge, die ich nicht so gut gemacht habe und wo mir klar wurde, da hast du versagt, irgendwie so unter den Teppich zu kehren. Nicht unbedingt auf andere zu schieben, aber auf Situationen und auf Gegebenheiten und zu sagen, ja, das war weil. Und es ist immer so, auch in mir drin, dass da schnell so ein Impuls kommt, mein Versagen, meine Schuld auf jemand anderen abzuwälzen. Und viele sagen auch heute, ja, mein Smartphone ist schuld, dass ich keine Zeit mehr habe. Oder mein Tablet ist schuld, dass ich nicht mehr dieses und jenes kann. Ist es wirklich diese Sache oder sind es wirklich die Personen? Und das ist ja kein Phänomen der Neuzeit, dass wir Schuldige suchen. Die ersten Menschen, die auf dieser Erde waren, haben schon Schuldige gesucht. Adam und Eva, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, sie sind verführt worden von der Schlange, dort von der verbotenen Frucht zu essen. Und dann war es die Schlange, die schuld war. Und der Mann hat gesagt, nein, weißt du, die Frau ist schuld und am Ende ging es eigentlich um Gott. Gott, du bist schuld, weil du hast mir doch diese Frau gegeben. Wir finden zur Not immer Gott als Schuldigen. Wie kann es sein, dass Gott all das zulässt, dieses Leid, dieses Unheil, das, was geschieht? Am Ende ist sogar Gott schuld an all den Dingen, die passieren. Und die Kinder, die Adam und Eva bekamen, die waren nicht besser. Die beiden Söhne waren nicht besser als die Eltern. Sie haben auch die Schuld abgewälzt. Der Kain hat den Abel erschlagen, das war der erste Mord auf dieser Erde. Und was hat er gemacht? Er hat zu Gott gesagt, als er gefragt hat, du, wo ist eigentlich dein Bruder? Da sagt er, ich bin doch nicht das Kindermädchen meines Bruders. Was weiß ich, wo er ist? Er versuchte, seine Tat, seine Schuld abzuwälzen. Wer ist schuld? Auf jeden Fall ich nicht. Also wenn wir diese Frage nehmen, die über diesem Gottesdienst steht, dann ist die erste Reaktion eines Menschen, ich, mich trifft keine Schuld. Der Mann sagt, meine Frau ist schuld, dass die Ehe nicht so gut funktioniert. Die Frau sagt, mein Mann ist schuld und wir schieben die Schuld auf den anderen hin und her. Den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist eine ganz, ganz beliebte Tätigkeit von uns. Und wir haben Schuld und andere haben auch Schuld. Menschen haben vielleicht Schuld an dir. Vielleicht bist du entsetzt darüber und wütend darüber, was Terroristen im Moment anrichten. Vielleicht ist ja sogar jemand aus deiner Familie betroffen, der irgendwie sagt, ich war dabei oder ich bin gerade entkommen. Wir sind wütend auf den Piloten, der Selbstmord begangen hat und der so viele Menschen in den Tod gerissen hat. Vielleicht bist du wütend auf deinen Vorgesetzten, der dich blockiert oder deinen Kollege, der dich ausgebotet hat, der einfach an dir vorbeigezogen ist. Wütend auf deinen Ehepartner, dass er dein Leben ja, blockiert und du dich nicht frei entfalten kannst. Oder vielleicht auch wütend auf Freunde und Menschen aus deiner Nähe, vielleicht sogar Menschen aus dieser Gemeinde. Vielleicht bist du betrogen worden, vielleicht hat jemand dich hintergangen, vielleicht hat jemand eine große Schuld an dir, vielleicht hat jemand Geld von dir geliehen und es nicht zurückgegeben und er steht in deiner Schuld. Und du bist enttäuscht. Jemand hat dein Vertrauen missbraucht, jemand hat deine Gutmütigkeit missbraucht. Und in diesem Punkt, bei der Schuld der anderen, da geht es darum, dass wir das tun, was Gott uns vorgemacht hat. Gott hat am Kreuz seinen Sohn geopfert und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, diesen Menschen, sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb sagt die Bibel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Es gibt Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Vielleicht deine Eltern, deine Lehrer, irgendjemand, dem du besonders nahe stehst. Und es geht darum, die Schuld des anderen nicht immer mit dir rumzutragen, sondern das zu tun, was wir jetzt sehen werden. Genau das Gleiche, was Gott mit unserer Schuld tut, auch dem anderen zu vergeben. Und da ist nicht nur die Schuld der anderen, da ist auch meine Schuld. Schuld, die ich auf mich geladen habe und die ich anderen angetan habe. Und es geht darum heute nicht, die eigene Schuld zu verniedlichen. Viele Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch. Also ich habe mit vielen zu tun, die sagen, also weißt du, ich bin ein richtig guter Mensch. Ich habe richtig viele gute Sachen gemacht. Ich helfe hier, ich spende da. Ich bin ein richtig guter Mensch. Gott wird doch mit mir zufrieden sein. Einer der bekannten Prediger, der eine sehr, sehr große Gemeinde hat, der saß auch einmal im Flugzeug neben jemandem und sie sprachen so darüber und sagten, ja, was haben Sie für einen Beruf, was haben Sie für einen Beruf? Dann sagt er, ja, ich bin Pastor dort in Chicago und dies und das. Und dann sagt er, ach, wissen Sie, das mit dem Glauben, das interessiert mich nicht so, ich möchte darüber nicht reden. Nach einer gewissen Zeit fragt er ihn aber wieder und sagt, hören Sie mal, ich möchte wohl doch ein bisschen darüber reden. Wissen Sie, ich bin ein guter Mensch. Und dann nahm er einen Zettel, dieser Prediger, und er malte etwas auf und er sagte, hier oben ist Gott, hier ganz oben ist dieser heilige Gott, dieser Gott, der nie gelogen hat, der niemanden betrügt, der nur gute Gedanken haben kann, der die Wahrheit ist, der die Liebe ist, in dem nichts Böses ist. Hier oben ist der gute Gott. Sagen Sie mir doch mal einen Menschen auf dieser Erde, der besonders gut ist, den Sie kennen, und sagen Sie mir, wo würden wir den wohl einsortieren, wenn wir sagen, hier oben ist Gott, gut, er wird sicherlich nicht so sein wie Gott, sondern irgendwo darunter, was glauben Sie? Dann sagt er, ach, nehmen wir Mutter Teresa. Und dann sagte der Prediger, ja, ich habe von Mutter Teresa gelesen. Sie schreibt von sich, dass sie viele Fehler gemacht hat, dass sie ein Mensch ist, der viel Schuld auf sich geladen hat. Mutter Teresa würde sich wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte einordnen. Und dann sagte der Prediger zu ihm, ich bin jemand, der auch den Armen hilft, der sein ganzes Leben opfert für andere Menschen, aber ich würde mich nicht oberhalb von Mutter Teresa einordnen, sondern unterhalb. Und dann machte er sein Kreuz darunter. Und dann haben wir hier oben Gott, hier Mutter Teresa und hier diesen Prediger. Und dann sagte er, wo würdest du dich einordnen, sagte er zu diesem Mann. Und dann überlegte er, fing so oben an und sagte, naja gut, also Mutter Teresa bin ich wohl nicht. Und dann ging er weiter runter und ordnete sich unterhalb des Predigers ein. Und dann sagte der Prediger, und jetzt haben wir ein Problem, wir alle haben ein Problem. Da ist ein Loch, da ist eine Kluft zwischen uns und Gott. Und diese Kluft können wir nicht überwinden. Nicht durch noch so viel Gutes tun. Vielleicht holst du so gerade noch Mutter Teresa ein im Laufe deines Lebens. Aber dann bist du am Ende und da ist immer noch ein großes Loch. Und deshalb sagt die Bibel in Römer 3, es gibt auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und ich komme aus einer Familie, die ja immer religiös war, die in die Gemeinde ging. Ich bin schon als Kind mit dem Kinderwagen in eine Gemeinde gebracht worden. Und ich habe immer gedacht, so wie dieser Mann, der neben dem Prediger saß im Flugzeug, ich habe ein gutes Leben. Mit mir kann Gott zufrieden sein. Ich tue alles, was Gott von mir erwartet. Ich bin ein Freund Gottes. Und es kam der Tag, wo ich in so einem Gottesdienst war wie heute. Und da sprach auch jemand sehr intensiv darüber, über das, was wir an Schuld haben und das, was Gott von uns erwartet und dass wir es nicht schaffen können, zu Gott zu kommen. Und an diesem Tag ist mir bewusst geworden, egal wie viel Gutes ich getan habe oder egal wie wenig Schlechtes ich getan habe, es gibt nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und das hat mich traurig gemacht. Das hat mich betrübt gemacht. Und ich habe an diesem Tag eine Entscheidung getroffen, das Angebot Gottes anzunehmen, über das ich jetzt sprechen werde. Das Angebot Gottes, die Lösung, die Gott für uns hat. Weiter heißt es in Römer 3, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Also es steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen alleine auf Jesus Christus setze. Und das Entscheidende ist hier, der Glaube, zu glauben, dass Gott das getan hat, dass er wirklich seinen Sohn am Kreuz geopfert hat, dass er geblutet hat, dass er gestorben und auferstanden ist, damit du und ich, damit wir leben können. Gott hat ein Opfer gebracht für mich. Ich hätte an dieser Stelle dort hängen müssen. Niemand kann Gott gefallen, auch ich nicht, der in einer frommen Familie aufgewachsen bin. Ich musste erkennen, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Und deshalb werde ich nicht wegen meiner guten Taten von meiner Schuld freigesprochen, sondern alleine, wenn ich mein Vertrauen, das nennt man Vertrauen, das nennt man Glauben, Schuld und Sünde, das sind Worte, die du synonym verwenden kannst. Sünde bedeutet einfach nur, das Ziel verfehlt zu haben, nicht das Richtige getan zu haben. Wie oft tust du und ich nicht das Richtige? Und die Bibel sagt schon, wenn wir nicht das Richtige tun, ist es schon Schuld bei uns. Wenn wir Gutes tun können und tun es nicht, dann haben wir schon Schuld auf uns geladen. Und das passiert immer wieder, jedem von uns. Keiner kann sich davon freisprechen. Wir alle werden am Ende sagen müssen, wir haben Schuld auf uns geladen. Und dann ist die Frage, was mache ich mit dieser Schuld? Diese Schuld, die kann mich quälen. Und so viele Menschen kommen mit ihrer eigenen Schuld nicht klar. In dem Moment, wo mir es auch klar geworden ist, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, da ging es mir richtig schlecht in diesem Moment. Das war nicht, weil der Prediger das gesagt hat, sondern weil ich erkannt habe, wie ich wirklich bin, was in meinem Leben wirklich ist, welche Abgründe in meinem Leben wirklich sind, auch wenn meine Fassade stimmt, wenn mein Äußeres so perfekt ist, so gut ist. Da wurde mir klar, in mir drin ist so viel Müll, so viel Dreck, so viel schlechte Gedanken, so viel Bereitschaft, das Schlechte zu tun. Und so wenig Bereitschaft, das Gute zu tun. Und wer kann mich davon befreien? Wer kann mich davon erlösen? Und das hat mich gequält. Und es gibt Menschen, die richtig schlimme Dinge gemacht haben, die aber nach außen hin ihren Schein wahren und die sagen, ich bin ein guter Mensch. Die Kinder missbraucht haben und nach außen hin so tun, als seien sie die besten und tollsten und moralischsten Menschen. Innen ist es der Horror und Menschen können vielleicht nicht mehr schlafen. Ich habe mit vielen zu tun, die sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Meine Schuld, die Dinge, die ich getan habe, die Dinge, die mir passiert sind, die sind einfach allgegenwärtig, sie sind da. Und ihr Gewissen schlägt ständig an. Ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt, der mich total beeindruckt hat. Und vielleicht kennen einige von euch seine Frau oder auch ihn selber. Ihr seht ihn hier auf diesem Bild. Sein Name ist Winfried Wendland. Seine Frau ist auch in Deutschland sehr aktiv. Sie haben eine Gemeinde. Sie engagiert sich für Frauen, die in Prostitution leben und dann da rauskommen sollen. Und ihr seht hier, oder ich hoffe, man kann das sehen, das sind 1 Million Menschen. 1 Million Menschen, die Gottesdienst feiern in einem afrikanischen Land. Und dieser Winfried Wendland, der ist dort unterwegs, um die ganze technische Leitung zu machen, dass sowas geschehen kann, dass Menschen dort ihre Krücken abgeben, dass Menschen dort Jesus als ihren Erlöser finden, dass Menschen geheilt werden, dass Blinde sehend werden, die Lahmen gehen und die in Gefangenschaft sind, die gefangen sind unter Schamanen, unter den Zauberdoktoren, dass sie frei werden. Und er ist jemand, der diese Transporte leitet und selber fährt, der in diesen LKWs, mit diesen LKWs diese beschwerlichen Wege macht. Und ihr könnt von ihm ein Video schauen, das ist so spannend, ihm zuzuhören, was er dort erzählt. Und ich hatte die Gelegenheit auf einer Konferenz, wir waren beim Mittagessen, und er setzte sich uns gegenüber. Ich saß mit Bernd Scheven da, dem Leiter unseres Verbandes, und dann unterhielten wir uns. Und er sagt, der Bernd sagte, hallo Winfried, und die unterhielten sich. Und ich habe nur zugehört, was er erzählt hat, was er berichtet hat, wie er Gott vertraut. Und er hat eine Begebenheit erzählt, die mich total berührt hat. Er sagte, wir waren einmal in einem Land, wo es nicht mehr vor und nicht mehr zurückging. Dort waren die Rebellen, dort war das Militär, dort waren die Söldner Und wir waren eingeschlossen und wir kamen nicht mehr aus dem Land raus. Mit unserem LKW, mit unserem Equipment, mit allem, was wir dabei hatten. Und er sagte, und ich wurde gefangen genommen. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Gefangen genommen und bewacht von Söldnern. Und er sagt, was machst du in der Zeit? Du betest, du redest mit den Menschen dort, die dich bewachen. Und so sagt er, kam ich eben in das Gespräch mit meinem Bewacher. Und er hörte immer mehr zu, was ich ihm erzählte. Und er sagte, am Ende, nach drei Tagen, du hör mal, sagt er, das, was du erlebt hast, das werde ich nie erleben können. Ich werde nie diese Freiheit von meiner Schuld erleben können. Denn das, was ich getan habe, das kann kein Gott vergeben. Das kann niemand vergeben, was ich getan habe. Und Winfried sagte ihm das Evangelium. Er hat ihm weitererzählt von der Gnade Gottes, von dem, was Gott tun kann, was Gott tun möchte. Und er sagte, nach etwa zwei Wochen oder drei Wochen hat dieser Mann seine Knie gebeugt und er hat seine ganze Schuld, seine ganze Last, sein ganzes Morden, sein ganzes Vergewaltigen, seine ganzen Brutalitäten, die er begangen hat, dort in diesem Dreck abgegeben an den lebendigen Gott und ist als ein freier Mensch wieder aufgestanden. Ein Mensch, der erlebt hat, was Gott tun kann, wie Gott Menschen verändert. Und das bewegt mich. Und unsere Schuld wiegt unheimlich schwer. Und ich habe einen Film vor kurzem gesehen, der das auch nochmal so deutlich macht, wie ein Mensch leiden kann unter seiner Schuld. Und vielleicht, wenn Kinder da sind, ihr müsst nicht unbedingt jetzt hinschauen, weil da zwischendurch auch eine Szene ist, wo geschossen wird, aber es ist etwas, was vom Ausdruck her so deutlich macht, wie sehr ein Mensch unter seiner Schuld leiden kann. Lass uns kurz in diesen kleinen Clip hineinschauen. Und vielleicht sagst du, ich habe niemanden umgebracht. Ich war nicht so wie dieser Söldner. Ich war nicht so ein böser Mensch. Aber es kommt auch gar nicht darauf an, ob diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, in den Augen der Menschen eine schwere oder eine leichte Schuld ist. Die Frage ist der Maßstab Gottes. Und wenn du jemanden belogen hast, wenn du jemanden betrogen hast, wenn du Gedanken über jemanden hattest, dann ist das Gleiche. Es hat nicht die Auswirkungen, aber in den Augen Gottes haben wir das Ziel verfehlt. Und es gibt so viele dramatische Dinge, die bei uns geschehen, auch in unserem Leben, die uns schwer wiegen. Wie viele Menschen sitzen bei mir in der Seelsorge und sagen, ich würde so gerne aufhören, über andere schlecht zu reden. Ich würde so gerne dieses oder jenes nicht mehr machen, aber ich kann es nicht. Diese Schuld ist in meinem Leben. Bist du davon betroffen? Bist du derjenige, der sagt, ich habe Schuld in meinem Leben? Ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde. Meine Sünde ist ständig vor Augen. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du hast recht, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir und auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie schwanger mit mir war. Das lesen wir im Psalm 51 und das schreibt dieser berühmte König David. Seit Geburt lastet Schuld auf mir und das ist unser Problem. Das ist das Problem, was auch Gott gesehen hat. Er weiß, dass es niemanden hier in diesem Raum gibt und auch niemanden unter den fast 7 Milliarden Menschen, die jetzt leben und auch nicht unter den Menschen, die gelebt haben, die das alleine überwinden können, die alleine mit ihrer Schuld fertig werden können. Niemand kann das. Und es gibt eben Ereignisse auch in unserem Leben, wo wir leiden und sagen, ich habe auch Schuld begangen, wo ich es eigentlich gar nicht wollte, wo es unabsichtlich geschieht. Vielleicht einen kleinen Moment der Unaufmerksamkeit. Immer wieder lesen wir, dass Eltern mal eine Sekunde nicht auf ihr Kind aufgepasst haben. Und dann ist es im Gartenteich des Nachbarn ertrunken. Oder es gab vielleicht einen Fehltritt in deiner Beziehung. Und deine ganze Familie ist ruiniert. Und du bedauerst das, was geschehen ist. Du bedauerst das, was an Freundschaften verloren gegangen ist. Was du vielleicht auch an der Arbeitsstelle anderen angetan hast oder andere dir angetan haben. Es ist einfach die Summe unseres Versagens, die auf uns lastet. Großes oder kleines, am Ende ist es immer das Urteil Gottes. Es reicht nicht. Und die Bibel sagt uns in Jesaja 59, unsere Schuld steht wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und wenn ich hier Schluss machen müsste, dann wäre das der traurigste Gottesdienst, den wir jemals feiern würden. Dann wäre das der traurigste Gottesdienst, den du vielleicht erlebst und sagst, was kann ich tun? Und das haben viele Menschen gefragt. Wenn die, auch in der Bibel sehen wir das, wenn Menschen gepredigt haben, sie gesagt haben, was sollen wir denn tun, um aus diesem Dilemma herauszukommen? Ich will ja nicht das Böse tun, ich will ja eigentlich das Gute tun, aber ich kann es nicht. Und ich sag dir, es muss jemand für deine und für meine Schuld bezahlen. Wir häufen diese Schuld an. Das ist wie so bei einem Bankkonto. Du hebst immer ab und die roten Zahlen werden immer röter und es wird immer, immer weniger. Und am Ende fliegt dir das ganze Ding um die Ohren. Und du brauchst jemanden, der das bezahlt, weil das, was wir inzwischen angehäuft haben, wir nicht mehr selber bezahlen können. Denk an diesen großen Unterschied, der da war zwischen der Mutter Teresa und Gott, zwischen dem Prediger und uns, dieser große Unterschied, der da ist. Da ist einfach ein Teil, können wir vielleicht bezahlen, aber den größten Teil können wir nicht bezahlen. Und es bringt auch nichts, wenn du deine Schuld auf Menschen schiebst, denn sie können deine Schuld auch nicht tragen. Sie können deine Schuld auch nicht bezahlen. Niemand kann deine und meine Schuld bezahlen, außer Gott. Es gibt eine Lösung für unsere Schuld und das feiern wir an Ostern. Das feiern wir an Ostern und sagen, jawohl, da ist jemand, der meine Schuld getragen hat. Da war jemand, der unschuldig war und sie haben gesagt, kreuziget ihn, hängt ihn ans Kreuz. Ja, wir haben auch einige Western, die heißen, hängt ihn höher. Ja, da geht es einfach darum, Menschen aufzuhängen und sie wollten ihr Versagen, ihre Schuld schon loswerden. Aber sie haben den Richtigen getroffen. Sie haben den Richtigen ans Kreuz gehängt. Sie haben den Richtigen aufgehängt. Nämlich der wirklich als einziger in der Lage ist, deine und meine Schuld zu tragen. Jesus Christus. 2. Korinther 5 sagt, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen werden und Menschen werden, die Gott gefallen. Johannes sagt, als er Jesus Christus sieht, Jesus ist das Opfer Gottes. Er sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Welt, aller Menschen wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Jesus wurde an meiner Stelle geopfert. Und er hat einen Preis bezahlt, den niemand in der Lage ist zu bezahlen, den du und ich nicht bezahlen können. Jesus hat den Preis bezahlt, den wir eigentlich hätten bezahlen müssen, aber nicht können. Und deshalb hat Gott ihn mit der Schuld beladen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und Gott hat seinen Sohn, den er so über alles liebt. Denke daran, wenn du dein Kind liebst, Gott liebt seinen Sohn noch viel, viel mehr. Mit einer vollkommenen Liebe. Und diesen Sohn hat er weggegeben, weil er dich und mich liebt. Und das feiern wir an Ostern, dass Gott seinen Sohn aufhängen ließ, wo sie gesagt haben, kreuziget ihn. Da hat es den Richtigen getroffen, den getroffen, der deine und meine Schuld tragen kann. Er wurde an deiner und meiner Stelle geopfert. Und dann hat Gott Folgendes gemacht, er hat dein ganzes Bankkonto genommen an Schuld und Sünde und er hat es eingestampft, er hat es auf Null gesetzt. Er hat so viel eingezahlt, dass da nichts mehr ist. Und er hat diesen Schuldbrief, ja, da wo dieser Kreditvertrag, den du hattest, den hat er genommen und hat ihn zerrissen. Und das steht hier in der Bibel, in Kolosser, in Kapitel 2, ab Vers 13. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen, wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, da wo Michael drauf stand, oder Petra, oder Klaus, oder wie auch immer du heißt, diesen Schuldschein hat Gott genommen und er hat ihn an das Kreuz geheftet. Dieser Inhalt, der uns anklagte, weil er die Forderung des Gesetzes nicht erfüllen konnte, den hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und das ist Ostern geschehen. Gott ist gekommen, um dir neues Leben zu geben, um deine Schuld auf Null zu setzen und zu sagen, deine jetzige Schuld, deine vergangene Schuld und deine zukünftige Schuld, alles, was du auch in Zukunft machst, das hat Jesus getragen. Alles, was du an Schuld und was ich an Schuld auf mich geladen habe, das hat dieser Jesus getragen. Und deshalb dürfen wir vom Tod in ein neues Leben hineinkommen. Wir waren tot, heißt es, unsere Übertretungen, unsere Verfehlungen, unsere Schuld hat uns den Tod gebracht. Wir waren für Gott tot, aber jetzt bekommen wir ein neues Leben in Jesus Christus. Und das ist das, wo ich dich ermutigen möchte, wo ich sagen möchte, nimm dieses Osterfest für dich persönlich an. Glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gekommen ist und dass er am Kreuz gehangen hat aus Liebe zu dir und zu mir und dass er nicht dort weitergehangen hat. Er musste in das Grab, aber er musste auch auferstehen, um uns zu zeigen, dass der Tod ihn nicht halten kann. Kein Tod kann die Liebe Gottes aufhalten. Kein Tod kann Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Grab halten. Kein Tod kann auch dich aufhalten, wenn du Jesus annimmst. Wenn dieser Jesus in dein Leben kommen kann. Wenn dieser Jesus deine Schuld und deine Sünde vergibt, dann wirst du ewig leben. Wir werden körperlich sterben, wir werden irgendwie beerdigt werden. Aber mit unserem Tod hier auf der Erde, da beginnt das ewige Leben in einer Dimension, die wir es noch nicht kennen. Wenn du Jesus annimmst, trittst du heute in das ewige Leben ein. Heute kannst du sagen, Herr, meine Schuld lade ich auf dich und ich empfange neues Leben aus dir. Und so wie Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir in einem neuen Leben leben können. Und die Frage ist, was kannst du tun? Was ich getan habe, habe ich euch gesagt. Ich habe in diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe sehr geweint unter dem, was ich bei mir gesehen habe. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich möchte, dass meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft durch Jesus beglichen wird. Dass die Gnade Gottes das abwaschen kann, was ich nicht in der Lage bin, abzuwaschen. Dass die Liebe Gottes das machen kann, was ich nicht machen kann. Er hat den Schuldschein zerrissen. Er hat mich lebendig gemacht mit ihm. Und du kannst deine Schuld nicht selber tragen. Und ich kann es auch nicht. Und es gibt nur einen Erlöser. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, in dem wir Errettung finden können. Das ist der Name Jesus. Jesus Christus. Und ich möchte dir sagen, dass Gott dir heute einen Deal anbietet. Gott bietet dir an, deine Sünde einzutauschen, deine Schuld einzutauschen gegen ein neues Leben. Er hat gesagt, ich opfere mein Leben, meinen Sohn für dich. Er bezahlt für dich. Aber du darfst dich deine Schuld stellen und du darfst dieses Opfer annehmen. Und was kannst du tun? Stelle dich dieser Schuld und lass dein Konto ausgleichen. Und diese beiden Dinge finden wir hier in einem Vers so ganz, ganz wunderbar aufgelistet. Ein Vers, der mich begleitet. Ein Vers, der mir immer wieder deutlich macht, dass Jesus auch für die Schuld gestorben ist, die ich morgen machen werde. Für die Schuld, die ich vielleicht auch in diesem Moment gedacht habe oder denke. für jede Schuld und für jede Sünde. Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, heißt es ab Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Stelle dich deiner Schuld. Erkenne, dass auch du schuldig bist. Aber jetzt kommt der große Aha-Effekt und der Deal, den Gott uns anbietet. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Weißt du, Gott hat kein Interesse daran, dass du irgendwo in einen Ort kommst, den wir vielleicht Hölle nennen oder der ein Ort ist, der dich ewig von ihm trennt. Gott hat Interesse daran, dich zu sich zu ziehen. Gott hat Interesse daran, dir das ewige Leben zu geben. Die Hölle ist kein Ort für Menschen, die Gott nicht leiden kann. Die Hölle ist ein Ort für Menschen, die selber für ihre Schuld und für ihre Sünde bezahlen wollen. Die Hölle ist der Ort für die Menschen, die sagen, ich werde es trotzdem schaffen. Ich brauche diese Gnade nicht. Ich werde es schaffen. Ich werde mal sehen, Gott wird schon mit mir zufrieden sein. Und der Himmel ist der Ort für die Menschen, die sagen, ich werde es nicht schaffen. Und an beiden haben wir Freiwillige. Und du kannst heute entscheiden, was du tun möchtest. Möchtest du deine Schuld vor Gott bringen? Möchtest du sagen, ich schaffe es nicht, Gott? Und das kostet etwas. Ich habe da gesessen und habe gedacht, was werden die anderen von dir denken? Du tust immer so, als bist du so gut. Was werden die anderen von dir denken, wenn du jetzt deine Hand hebst und sagst, ich bin schuldig, ich brauche Gnade, ich brauche Erlösung? Vielleicht denkst du das auch gerade und vielleicht ist in dir auch dieser Kampf, der in mir war und der gesagt hat, nee, du wirst es schon schaffen, Michael, lass das mal, heb nicht deine Hand, du schaffst das schon. Und auf der anderen Seite war diese Stimme, die gesagt hat, ich bin für dich gestorben, nimm dieses Opfer an. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Und ich werde dich auch nicht zu irgendeiner Entscheidung drängen oder dich manipulieren, sondern ich habe sehr eindringlich darüber gesprochen, was es bedeutet, Schuld auf sich geladen zu haben, aber was es auch Gott gekostet hat, diese Schuld wegzunehmen. Und die Entscheidung liegt jetzt bei dir, die Entscheidung liegt bei mir, bei jedem von uns, auch bei dir zu Hause, wenn du online mit dabei bist. Möchtest du diesen Jesus annehmen? Und deshalb frage ich jetzt, lass uns einmal unsere Augen zumachen. Ist gar nicht so schlecht, einfach mal jetzt das sacken lassen, was ich gesagt habe. Und ich frage einfach, wenn du sagst, okay, ich habe verstanden, worum es geht. Ich habe verstanden, dass mein Leben Gott nicht gefallen kann. Dass bei mir Schuld ist, für die ich niemals bezahlen kann. Aber ich möchte, dass Gott mein Konto ausgleicht. Ich möchte, dass Jesus meine Schuld abwäscht. Dann darfst du jetzt deine Hand heben und ich werde für dich beten. Dankeschön. Ja, danke sehr. Es sind einige Menschen da, die das machen. Und ich freue mich einfach darüber, dass Menschen da sind, die den Mut haben. Und ich kann dir sagen, es hat mich große Überwindung gekostet, aber ich bin immer noch dankbar, jeden Tag für diesen Moment, wo ich Jesus angenommen habe. Und vielleicht können wir einmal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht auch du zu Hause, wenn du sagst, ich habe das gemacht, dann steh einfach jetzt mit auf. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und lass uns die unterstützen, die ihre Hand gehoben haben und sagen, ich möchte Jesus aufnehmen. Ich werde es einfach vorbeten und du darfst es nachbeten. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Ich nehme dein Opfer an. Bezahle du für meine Schuld. Setze mein Schuldenkonto auf Null. Komm, lebe in mir. Verändere mich. Ich will ab heute dir gehören. Und ich möchte in diesem neuen Leben leben. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Amen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast heute, darfst du gerne eine Kontaktkarte ausfüllen oder mit uns noch ein Gespräch suchen. Wir beten sehr gerne mit dir. Das ist der erste Schritt in ein neues Leben hinein. Schreib doch uns von zu Hause, dass du diesen Schritt begangen hast, und wir schenken dir eine Bibel.